Hallo und herzlich willkommen zu Mehr Himmel. Heute eine Folge zum Thema 5 Gründe, warum der christliche Glaube so unbeliebt ist. Und bevor ich mit der Folge beginne, möchte ich einmal ganz herzlich Dorothee und Johannes für ihre Spenden danken. Wenn du auch spenden möchtest für den Mehr Himmel Podcast, wenn dir gefällt, was ich mache, dann findest du alle Angaben zu den Möglichkeiten zu spenden in den Shownotes oder einfach auf www.mehr-himmel.de. Also nochmal vielen, vielen Dank an dich, liebe Dorothee, und dich, lieber Johannes, für eure großzügigen Spenden. Ja, ich habe unerwartet jetzt 2 Tage vor Weihnachten nehme ich noch diese Folge auf. Ich hatte eigentlich die Babypause, hatte ich noch gar nicht angekündigt, aber ich hatte viele Folgen vorproduziert. Aber ja, das Baby ist jetzt etwas mehr als 5 Wochen alt und es ist relativ entspannt, sodass ich zwischendurch auch noch zum Schreiben komme. Ich dachte am Anfang, ich werde einfach nur die Bibel lesen, wenn ich stille und zu Hause bin und so weiter. Aber ich habe dann doch wieder angefangen, was zu schreiben und hatte neue Ideen und dann dachte ich, ja, warum nicht? Mein Mann ist jetzt auch zu Hause, dann kann ich auch mal zwischendurch eine neue Folge aufnehmen. Also ich hoffe, so schnell wie möglich den wöchentlichen Rhythmus des Podcasts wieder aufnehmen zu können, weil ich habe sehr viele Ideen und sehr viele Themen, die noch auf meinen ganzen Listen stehen. Deswegen ja, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Erstmal bleibt der 2-wöchige Veröffentlichungsrhythmus nochmal so bestehen, bis ich dann wirklich sicher bin, dass ich regelmäßig einmal pro Woche eine Folge veröffentlichen kann. Okay, also fangen wir mal an. Die Folge heißt ja 5 Gründe, warum der christliche Glaube so unbeliebt ist. Und ja, ich hatte da neulich wieder so eine Situation, ich habe das öfters, wenn Menschen mich fragen, die ich noch nicht so gut kenne, ja, was machst du denn so beruflich? Und ich erzähle dann, dass ich Podcasts mache und so weiter. Und dann fragen sie, ja, was denn für ein Podcast? Dann sage ich, ja, 3 habe ich eigentlich, 3 Podcasts. Und die meisten Leute sind dann super interessiert und neugierig, ja, wovon handelt denn deine Podcasts? Und dann sage ich, der eine ist über Minimalismus. Und dann kommt meistens die Reaktion, ja, wow, Minimalismus, das ist genau mein Thema, total interessant. Ich habe da irgendwie auch total viele Sachen, von denen ich mich nicht trennen kann. Und dann fangen die Leute meistens an zu erzählen. Ja, und worüber ist denn der andere Podcast? Und da sage ich über emotionales Essen, das ist dann Schlanke Gedanken, mein 2. Podcast. Und dann, ah ja, emotionales Essen, ja, da habe ich auch ein Thema mit. Und ah, ist ja total interessant. Und dann wollen sie auch mehr darüber wissen. Und fragen dann zum Schluss nachher, ja, und der letzte Podcast? Und dann sage ich ja, über den christlichen Glauben. Und hier entgleist den meisten Menschen so das Gesicht. Und da gibt es auch in der Regel, hatte ich eigentlich noch nicht so wirklich, gibt es auch noch nicht mal höfliche Nachfragen. Oder anders, wenn ich jetzt nicht gerade von meinen Podcasts erzähle, sondern Menschen, die mich schon länger kennen, erfahren, dass ich Christin geworden bin, dann kommt meistens so eine Reaktion wie, wer hat dich denn gebrainwashed oder was ist mit dir passiert oder bist du in eine Sekte gegangen oder irgendwie so. Oder wenn ich dann einer Freundin, die ich schon lange kenne, sage, dass ich für sie bete, dann ist nur so eine betretene Stille. Und ich glaube, wenn ich jetzt einen Podcast nicht über den christlichen Glauben hätte, sondern über sowas wie Schamanismus oder Buddhismus, dann wären die Reaktionen komplett anders. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da würden die sagen, ah ja, interessant. Worum geht's denn da genau? Und wie bist du denn darauf gekommen? Und in dieser Folge, ja, möchte ich untersuchen, wo kommt das denn eigentlich her? Warum ist der christliche Glaube so unbeliebt? Was sind die Ursachen dafür? Ich habe jetzt hier das mal so genannt, 5 Gründe. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr, aber ich wollte das kurz und knackig halten, soweit es mir dann auch gelingt. Deswegen habe ich mir erstmal 5 Gründe rausgesucht, die mir so am plausibelsten erscheinen, die mir als erstes eingefallen sind. Und der erste Grund sind, glaube ich, so allgemein die Erfahrungen, die Menschen mit Kirche und Gemeinde gemacht haben, also vor allem mit großkirchlichen Gemeinden, also katholischen oder evangelischen Kirchen oder Kirchengemeinden. Und wenn ich kann dir ja mal erzählen, was meine Assoziationen mit Kirche und Gemeinde sind aus meiner Kindheit und Jugend, dann sind das vor allem langweilige alte Leute, die in der ersten Reihe in der Kirche sitzen, um von anderen Menschen gesehen zu werden. Dann sind das aber auch Leute mittleren Alters, die sich schick anziehen, um von anderen Menschen in der Kirche gesehen zu werden. Generell hat für mich Kirche immer ganz viel so mit Gruppenzwang zu tun, mit diesem generellen, für mich persönlich sehr unangenehm, das macht man eben so. Also Menschen gehen einfach aus Tradition zur Kirche und dann hat man auch nicht da irgendwie nahe drüber nachzudenken, man hat es nicht zu hinterfragen, das macht man halt einfach so und gut ist. Wenn ich zum Beispiel an die erste Beichte vor meiner Erstkommunion denke, ja, das war auch sowas, das macht man halt, das gehört dazu. Für mich war das total schrecklich, ich musste mir da irgendwas ausdenken, was ich beichten konnte, weil ich auch gar keine Ahnung davon hatte. Ja, was soll ich denn jetzt beichten, was habe ich denn Schlimmes gemacht? Und das hat mir auch niemand erklärt, was eigentlich der wirkliche Sinn davon ist. Und ja, verwandt mit diesem Gruppenzwang ist auch so eine Unterordnung Autorität, ohne dass man überhaupt weiß, ja, warum soll ich mich denn unter diese Autorität unterordnen? Und mir, ja, ich mehr weiß auch gar nicht, welchen Nutzen ich eigentlich davon habe. Aber Hauptsache, ja, das ist Autorität, ich muss mich unterordnen. Das hat mich schon, ja, als Kind habe ich das nicht so, hätte ich das nicht so in Worte gefasst, aber als Jugendlicher hat mich das schon sehr genervt. Das ist wahrscheinlich typisch für das Alter. Aber eine Assoziation war auf jeden Fall auch Angst, weil ich auch immer gelernt habe, dass Gott alles sieht und mich dann auch für alles bestraft, für jeden schlechten Gedanken, den ich habe. Dann auch generell diese Architektur von Kirchen, von katholischen Kirchen insbesondere, dieses dunkle, düstere. Wenn du schon mal im Kölner Dom warst, dann weißt du, was ich meine. Das ist ja nun wirklich kein helles, schönes Gebäude. Also vielleicht ist es schön, aber in einem gewissen, bestimmten Sinne. Und ja, das färbt eben auch auf den christlichen Glauben ab, denke ich, dass viele Menschen damit eben so was Düsteres, Dunkles, Beengendes, Bedrückendes verbinden. Und schließlich auch der Punkt, dass das irgendwie gar nichts mit meinem Leben zu tun hat. Also Kirche ist das eine und auf der anderen Seite gibt es dann mich, mein Leben, meinen Alltag, mit meiner Familie, meinen Freunden, mit all den Sorgen, Problemen, Wünschen und Sehnsüchten. Und die sind voneinander getrennt, die haben keine Berührungspunkte. Kirche ist einfach abgegrenzt. Das ist etwas, wo ich am Sonntag hingehe oder vor irgendwelchen oder an irgendwelchen Festtagen. Und ja, mein Alltag ist halt das, was außerhalb der Kirche sich abspielt. Und ich glaube, das geht vielen anderen Menschen auch so, dass sie diese Assoziation haben. Zumindest habe ich, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe und dann auch ja durch die Kirche, in die ich hier gehe mit meinem Mann und ja dadurch, dass ich dann den lebendigen Glauben kennengelernt habe und erfahren darf, jetzt habe ich nie jemanden kennengelernt, der andere Assoziationen hat, der etwas anderes mit dem christlichen Glauben verbindet, als eben diese Dinge, die ich gerade genannt habe. Und ich glaube, die meisten Deutschen haben eben diese Erfahrungen gemacht. Und dann ist es kein Wunder, dass der christliche Glauben eher ja, einen negativen Beigeschmack hat. Und jetzt komme ich zu den konkreten Gründen. Also ein Grund, warum der christliche Glaube so unbeliebt ist, ist, glaube ich, dass er einerseits so abgehoben zu sein scheint und andererseits so altbacken. Also dass er eben nichts mit meinem Leben zu tun hat, mit dem Leben des einzelnen Menschen. Und in den Gottesdiensten der Großkirchen werden ja auch immer dieselben Floskeln wiederholt. Wir waren letztes Jahr in der Christmette in einer katholischen Kirche in Niedersachsen, irgendwo auf dem Land. Und das war wirklich ganz frappierend, weil die Fürbitten, die dort gebetet worden sind, die klangen wirklich wie aus einer x-beliebigen Messe aus der Meppener Propsteikirche aus dem Jahr 1994, wo ich noch zur Kirche gegangen bin. Das hörte sich an, als wären die 1:1 übernommen worden, obwohl das ja nun 30 Jahre später war und doch in einem anderen Ort. Und auch die Art und Weise, wie in der katholischen Kirche die Pastoren ihre Texte vortragen oder teilweise auch singen, diese Liturgie, auch die Stellen, wo dann die Gemeinde antwortet und so weiter. Und ja, ich wäre einfach nie auf die Idee gekommen, dass das irgendwas mit mir zu tun hat. Das war einfach nur irgendwas Abgehobenes, das einfach nur sich in der Kirche abspielt. Also einmal auf der inhaltlichen Ebene, aber auch auf der sprachlichen Ebene. Es gibt ja viele fachliche Fachbegriffe, christliche Fachbegriffe, die auf moderne Menschen sehr antiquiert und kompliziert wirken. Sowas wie Sünde oder Gnade oder Erlösung. Das müsste man ja eigentlich erstmal übersetzen in irgendeine Sprache, mit der man was anfangen kann. Aber wenn jetzt jemand, der gar nicht weiß, worum es beim christlichen Glauben geht, solche Worte hört, dann weiß er ja erstmal gar nicht, ja, Sünde, was soll das sein? Das klingt so, als hätte man jemanden umgebracht. Und Gnade, da weiß man gar nicht, was gemeint ist. Erlösung, ja, aber warum brauchen wir Erlösung? Das ist alles so völlig abgehoben. Und eben, wie gesagt, auf der inhaltlichen Ebene, was hat das, was in der Kirche gesagt und gepredigt wird, mit zum Beispiel mit meinem Verhältnis zu meiner Mutter oder mit dem Verhältnis zu meinen Geschwistern zu tun? Was hat das mit Einsamkeit zu tun? Was hat das mit schwierigen Entscheidungen zu tun, vor denen ich vielleicht stehe? Zum Beispiel, soll ich meinen Job kündigen oder nicht? Was hat das mit dem Stress zu tun, den ich in meinem Alltag mit meinen Kindern habe? Was hat das damit zu tun, dass ich immer mehr esse, als ich eigentlich will, dass ich mich überesse, dass ich mich mit Essen betäube? Was hat das zu tun mit Geldproblemen, die ich habe? Vielleicht bleibt am Ende des Monats kaum Geld übrig oder vielleicht bin ich immer im Dispo. Was hat das mit depressiven Phasen zu tun, unter denen ich leide? Oder mein Partner? Was hat das mit Ärger mit meinem jugendlichen Kind zu tun? Was auch immer, all diese Probleme, die ja die Menschen in der heutigen Zeit haben, scheinen völlig losgelöst zu sein von dem, was in der Kirche gesagt wird. Und das, was in der Kirche gesagt wird, lässt sich ungefähr runterbrechen, zumindest war das in meiner Wahrnehmung so, auf Gott sieht alles. Ich komme in die Hölle, wenn ich was Böses tue, dann gibt es da auch noch Jesus und dem müssen wir sehr dankbar sein auf ewig, weil er ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Das ist das, was immer wiederholt wird, aber was eigentlich niemand so richtig versteht, zumindest habe ich es nie richtig verstanden. Ach ja, und weil wir dankbar sein müssen, gehen wir jeden Sonntag in die Kirche. Und dann gibt es an einigen Extratagen noch was extra. Extratage sind dann Weihnachten und Ostern. Ja, da hört es auch schon auf, weil ja, Pfingsten und so, das ist ja nicht so wichtig vielleicht. An Karfreitag gibt es kein Fleisch und auch keine Süßigkeiten. Vielleicht macht man eine Fastenzeit, um ein bisschen abzunehmen oder um ein bisschen weniger auf dem Handy rumzudaddeln. Am Aschermittwoch, da ist noch Karneval vorbei, wenn man in der Karnevalregion lebt. Und dann kriegt man auch so ein schwarzes Aschekreuz auf die Stirn. Also das sind diese beiden Welten, einmal mein Leben mit meinen ganzen Problemen um mich herum und meinen Sorgen und den Dingen, die mich beschäftigen und dann andererseits dieser kirchliche Kontext und das sind ja wie zwei verschiedene Welten, die miteinander gar nichts zu tun haben, die einander noch nicht mal kreuzen, ja, außer an den Extratagen, da gibt es eben Geschenke, die ich mit in mein normales Leben natürlich mitnehmen darf. Und da gibt es auch noch ein Unterthema von diesem generellen Thema, das hat nichts mit meinem Leben zu tun, nämlich die Idee, das ist auch eine sehr katholische Idee, glaube ich, dass Gott mit kleinen Dingen nicht belastet werden darf, sondern dass Gott eigentlich sich nur um die großen geistlichen Dinge kümmert, also alles, was irgendwie vielleicht mit Krankheiten zu tun hat, mit Tod oder mit Geburt. Aber wenn es etwas lebensweltlicher wird, sowas wie Jobsuche oder größere Entscheidungen, soll ich jetzt eine Wohnung oder ein Haus kaufen, soll ich verhüten oder Kinder kriegen oder so, da hört es eigentlich schon auf, da bin ich auf mich selber angewiesen, auf meine eigene Klugheit oder auf die Klugheit von meinen Freunden. Und das sind ja noch relativ wichtige Dinge, aber wenn man da in ganz, ja, scheinbar unwichtige Dinge denkt, wie finde ich einen Parkplatz, schaffe ich es rechtzeitig, die Kinder zur Schule zu bringen, ohne mich total zu stressen, mich und alle Beteiligten, gelingt das Rezept, wenn ich Leute eingeladen habe zum Abendessen, wie kann ich geduldig sein, obwohl ich innerlich koche und so weiter. Diese scheinbar unwichtigeren Dinge, die haben überhaupt ja nichts mit dem zu tun, was sich da in der Kirche abspielt. Oder mit dem Glauben dann dementsprechend. Über dieses Thema habe ich übrigens schon in einigen Folgen gesprochen, zum Beispiel in der Doppelfolge Zufall, Schicksal oder Gott. Woher weiß ich, dass das Gute in meinem Leben von Gott kommt? Da habe ich zwei Versionen aufgenommen. Das ist Folge 19 und Folge 20. Und dann auch noch die Folge 24, göttliche Führung. Wie kann ich Gottes Führung erkennen? Und dann habe ich das noch durchgespielt, also wie man Entscheidungen trifft als Christ. Wie erkenne ich Gottes Willen? Am Beispiel Hauskauf, Folge 25 und Teil 2, Folge 27. Hör dir die gerne nochmal an, wenn dich das Thema interessiert. Ein weiterer Grund, warum der christliche Glaube so unbeliebt ist, ist Halbwissen. Und das ist, glaube ich, wirklich ganz zentral, weil viele Menschen glauben, dass sie den christlichen Glauben kennen. Sie haben so ein gefährliches Halbwissen. Und ja, die ganzen Geschichten aus der Bibel von Jesus und so weiter, die Menschen haben die alle schon mal gehört. Und gerade weil sie sie schon so oft gehört haben, bedeuten sie nichts. Das ist so, wie wenn man einen Namen immer wiederholt und dann, ja, ist der Name irgendwann, ist sowas ganz Normales. Und wenn man dann anfängt, den ganz laut vor sich herzusagen, dann wird der irgendwie so fremd und komisch. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und ich glaube, so ist das mit dem christlichen Glauben auch. Die ganzen Geschichten verlieren an Bedeutung, dadurch, dass sie einfach so bekannt sind. Man weiß eben nicht nichts, sondern man weiß ein bisschen und das bisschen schreckt ab. Und du kannst ja mal versuchen, in eine Fußgängerzone zu gehen und Menschen nach dem Kern des christlichen Glaubens zu fragen. Und ich wette, dass die meisten sagen werden, ja, als Christ, da muss man gute Taten tun und dann kommt man in den Himmel. Also der Glaube wird so als Regelwerk oder ein Leistungssystem wahrgenommen. Und ja, das ist natürlich schade, weil das ist ja überhaupt nicht, also falscher könnte es ja nicht sein. Das trifft ja gar nicht den Kern. Denn das ist ja gerade das, was den christlichen Glauben von allen anderen Religionen und Glaubenssystemen unterscheidet, ist ja gerade, dass wir gar nichts tun können und auch nichts tun müssen, sondern dass Jesus alles für uns getan hat. Da lese ich nochmal Matthäus 11, 28 bis 30. Jesus sagt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Und deswegen ja auch die Freude, deswegen soll der christliche Glaube ist kein dunkler, düsterer Glaube, wo man Angst haben muss, dass man nicht in die Hölle kommt oder im Fegefeuer ewig vor sich hin darbt oder sowas. Also das ist ganz im Gegenteil ein Glaube voller Freude und Dankbarkeit und Liebe. Und ja, eigentlich sollten wir jeden Tag in die Luft springen. Und also dieses Düstere passt überhaupt nicht, es ist eher gelb. Ja, deswegen habe ich ja auch als Farbe für das Logo von Mehr Himmel gelb genommen, um eben diese Freude zum Ausdruck zu bringen. Und wir haben ja, ich weiß nicht, wann du die Folge hörst, ich nehme sie am 22. Dezember auf, aber gerade an Weihnachten und an Ostern natürlich auch, soll gerade diese Freude und diese Dankbarkeit, die der christliche Glaube ist, soll eigentlich zum Ausdruck kommen und auch Außenstehenden deutlich werden. Natürlich sollte die eigentlich in jedem Gottesdienst zum Ausdruck kommen. Und mein Mann hat neulich, er beschäftigt sich mit Musik, er schreibt selber viele Lieder, christliche Lieder, auf Ukrainisch und auf Russisch. Aber er hat neulich ein altes Weihnachtslied auf Ukrainisch übersetzt und hat es dann von der künstlichen Intelligenz singen lassen. Da gibt es mittlerweile solche Programme. Er hat einen YouTube-Kanal, ich verlinke den mal in dem Beitrag zu dieser Folge auf Mehr Himmel. Und ich kenne dieses Lied, seit ich denken kann, aber mir ist zum ersten Mal der Text aufgefallen, weil ich kriege sofort Ohrwürmer von Liedern, die ich irgendwie höre, von den Melodien. Und als ich das dann auf Ukrainisch gehört habe, habe ich das danach dann den ganzen Tag auf Deutsch gesungen. Und es handelt sich um O du Fröhliche. Und ich lese mal kurz den Text vor. O du Fröhliche, O du Selige, gnadenbringende Weihnachtszeit, Welt ging verloren, Christ ist geboren, freue dich, O Christenheit. Und die zweite Strophe, O du Fröhliche, O du Selige, gnadenbringende Weihnachtszeit, Christ ist erschienen, uns zu versöhnen, freue dich, O Christenheit. Und am Ende der Folge erzähle ich da nochmal kurz mehr darüber, wie das eigentlich gemeint ist und warum es nicht um Angst geht beim christlichen Glauben oder um gute Taten und auch überhaupt erst recht nicht um die Leute, sondern eben vor allem um Freude. Ein weiteres Thema, warum der christliche Glaube so unbeliebt geworden ist vielleicht auch, sind die Missbrauchsskandale. Die haben eben viele Menschen dazu gebracht, aus der Kirche auszutreten. Und wenn der Ruf des christlichen Glaubens vor den Missbrauchsskandalen schon nicht allzu gut war, glaube ich, haben die den sicher nicht besser gemacht, sondern ihn noch viel mehr verschlechtert. Und ich möchte hier gar nicht so lange auf die Missbrauchsskandale eingehen, sondern nur sagen, dass das Quatsch ist, dass deswegen ja der Ruf des christlichen Glaubens schlechter wird, weil ja, die Missbrauchsskandale haben ja natürlich nichts mit dem christlichen Glauben an sich zu tun, sondern haben was mit den jeweiligen Kirchen zu tun, weil es da schlechte Strukturen gibt, die sowas begünstigen. Und das ist auch nicht nur in den Großkirchen der Fall. Es gibt sowas auch in evangelikalen Kirchen, in so Mega-Churches gab es auch viele solcher Fälle. Übrigens nicht nur Missbrauchsskandale, sondern auch Fälle, wo Geld veruntreut wird und so weiter. Deswegen denke ich, dass es vor allem einfach den einzelnen Menschen betrifft, weil der einzelne Mensch ist immer noch nicht gut. Nur weil jemand Priester ist, ist er kein besserer Mensch. Und Menschen sind verführbar, sie sind anfällig für Verführung von allen Seiten. Und ja, nur weil es jemand in der Kirche ist, auf einer bestimmten Position, heißt es nicht, dass er irgendwie davor gefeit wäre. Aber das deswegen auf das ganze Christentum oder auf den christlichen Glauben zu übertragen, ist natürlich Unsinn, das macht keinen Sinn. Als ich mich habe taufen lassen, da habe ich auch davon erzählt in meinem Glaubensbekenntnis, da wurde ich direkt nach meiner Taufe auch davor gewarnt von einer Schwester aus der Kirche, dass ich nicht den Glauben oder dass ich nicht Gott mit den Menschen, die in der Kirche sind, verwechsle, um nicht enttäuscht zu werden. Sie hat wirklich gesagt, Marion, wenn du, ja, lass dich nicht in deinem Glauben enttäuschen, dadurch, dass Menschen dich enttäuschen. Trenne das voneinander. Menschen sind Menschen, aber der Glaube und Gott, das ist etwas ganz anderes. Das hat nicht unbedingt was miteinander zu tun. Also nur weil jemand Christ ist, ist er nicht automatisch ein besserer Mensch. Natürlich sollte er sich bemühen, ein besserer Mensch zu werden, indem er sich ja durch den Heiligen Geist formen lässt, so wie Gott ihn haben möchte. Aber man weiß es ja nicht von außen, man kennt nicht das Verhältnis, das oder die Beziehung, die dieser Mensch zu Jesus hat, das kann man von außen nicht sehen. Es kann immer noch sein, dass eine Person, die aktiv ist in der Kirche und so weiter, dass sie nur nominell gläubig ist, dass sie nicht wirklich ihr Leben Jesus gegeben hat. Deswegen kann man nicht von dem einzelnen Menschen auf den Glauben schließen. Dann ein weiterer Grund für die Unbeliebtheit des christlichen Glaubens ist, dass der christliche Glaube einerseits radikal ist und andererseits weltfremd. Obwohl, ich sage einerseits, andererseits, vielleicht hängt es ja auch durchaus zusammen. Also die Weltfremdheit führt dazu, dass der christliche Glaube oft radikal erscheint. Und ein paar Beispiele dafür, was ich meine, zum Beispiel die Haltung zu Frauen, also solche Ideen wie Frauen sollen sich unterordnen oder Frauen dürfen keine Priester sein. Auch die Haltung des christlichen Glaubens zu Themen wie Homosexualität, Abtreibung, Verhütung, Sex vor der Ehe, Zölibat und so weiter. Aber auch theologische Themen, wie zum Beispiel, dass Gott die Welt geschaffen hat, also dem entgegengesetzt, was der Urknall oder die Evolutionstheorie besagt, solche theologischen Themen wie die Jungfräulichkeit Marias oder das Verständnis der Bibel als Wort Gottes, der Standpunkt, dass der christliche Glaube die Wahrheit ist und dass damit alle anderen Religionen falsch sind und so weiter. Das sind alles Positionen, die auch ursprünglich von der katholischen und evangelischen Kirche in Deutschland vertreten worden sind. Aber diese Kirchen weichen eben in den letzten Jahren, die evangelische Kirche auch schon länger, ihre Positionen auf, um beliebter zu sein, um moderner zu sein, um sich dem Zeitgeist anzupassen. Man könnte auch sagen, um sich der Welt anzupassen. Und auch wenn man das natürlich verstehen kann, dass man mehr Menschen gewinnen möchte und sich deswegen der Welt anpasst, ist das doch eine schlimme Sünde, weil Jesus gebietet uns, genau das nicht zu tun. Ich zitiere mal aus Johannes 15, Verse 18 bis 19. Wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt stammen würdet, würde die Welt euch als ihr Eigentum lieben. Aber weil ihr nicht von der Welt stammt, sondern weil ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Und davon mal ganz abgesehen, erreichen die Kirchen mit Queer-Gottesdiensten und anderen Anbiederungen an den Zeitgeist ja auch gar nicht ihr Ziel, populärer zu werden. Im Gegenteil, sie werden immer unbeliebter und verlieren immer mehr Mitglieder. Und das ist auch im Grunde genommen gut so, weil mit dieser Anbiederung geht genau das verloren, was den Glauben heraushebt aus der Masse, aus diesem weltlichen Einerlei. Nämlich die Radikalität des lebendigen Glaubens geht verloren. Und ich mache zu diesem Thema noch einige separate Folgen, die stehen schon länger auf meinem Ideenplan zu Homosexualität, Transgender und so weiter, LGBTQ, aber auch zur Rolle der Frau und auch zum Thema Sexualität und Ehe. Dann ein weiterer und letzter Punkt, Glaube ist altmodisch. Und damit meine ich so ein bisschen diese Idee, ja, wir haben doch die Wissenschaft, wir sind doch aufgeklärt, die Wissenschaft kann alles empirisch erklären. Naja, okay, jetzt noch nicht alles, aber bald kann sie alles empirisch erklären. Wofür brauchen wir denn dann noch Gott? Wofür brauchen wir Religion? Das ist doch was für Naturvölker oder irgendwelche Zurückgebliebenen oder für arme und kranke Menschen. Es ist übrigens interessant, dass jeder das fast unterschreiben würde, wenn man ans Christentum denkt. Aber wenn du jetzt mal an Sachen denkst wie das Universum, Karma, gute und schlechte Energie, Schicksal, Meditation, Achtsamkeit, Selbstverwirklichung, frag dich mal, würde dann immer noch jeder zustimmen, dass wir das nicht brauchen, weil die Wissenschaft alles rational erklären kann? Was einfach dabei außer Acht gelassen wird, wenn man sagt, Glaube ist irgendwie unwissenschaftlich, das ist was für die, die nicht an die Wissenschaft glauben, das ist das für die, für irgendwelche zurückgebliebenen Menschen, dann wird außer Acht gelassen, dass auch das Wissenschaftliche bzw. das Säkulare oder auch atheistische oder agnostische Weltbild selber ein Glaube ist. Das wissenschaftliche Weltbild ist nicht automatisch das als richtig bewiesene Weltbild, wie das von säkularen Atheisten oder Empiristen gern dargestellt wird. Zum Beispiel sehr populär von Richard Dawkins, der tut so, als wäre das säkulare wissenschaftliche Weltbild einfach das, was die Wahrheit ist und alles andere ist einfach nur irgendeine ausgedachte Sache. Aber das ist nicht der Fall. Das ist auch ein sehr komplexes Thema, dazu mache ich sicher auch nochmal eine eigene Folge. Ich habe ja auch Philosophie studiert, da ging es auch oft um sowas. Ich denke, das würde sich schon nochmal lohnen, das ein bisschen auseinanderzunehmen, weil oft wird eben Wissen und Glauben einander so gegenübergestellt, als ja würde der Glaube jeder Grundlage entbehren und die Wissenschaft in sich total gut begründet sein als die einzige richtige Wahrheit. Aber wie gesagt, das ist eben selbst ein Glaube. Es gibt also ein schönes Buch mit dem lustigen Titel God Doesn't Believe in Atheists, also Gott glaubt nicht an Atheisten, da geht es auch darum. Okay, aber ich will das hier nicht so lang machen, deswegen fasse ich nochmal die Hauptpunkte zusammen. Also von dem, was ich jetzt gesagt habe, mir scheint, dass die relevanten Punkte, die wirklich ausschlaggebend sind dafür, dass der christliche Glaube heutzutage in der westlichen Welt unfassbar unbeliebt ist, ist eben dieses Gefühl, ja, der hat nichts mit meinem Leben zu tun, der ist abgehoben, das ist weltfremder, altmodischer Quatsch, das ist irgendwie Aberglaube und der Glaube bringt mir nichts, das hat überhaupt keinen Nutzen, weil das eben nichts mit meiner Lebenswelt zu tun hat. Und dass das die Hauptpunkte sind und dass der christliche Glaube so unbeliebt ist, hat natürlich einerseits damit zu tun, wie der Glaube von den ja, relevanten Kirchen in Deutschland dargestellt wird. Das sind nun mal vor allem die katholische und die evangelische Kirche. Aber es hat auch mit uns zu tun, mit dieser heutigen Selbstverwirklichungsmentalität, nenne ich das mal, mit dieser Idee, dass wir alles selber machen wollen, dass wir unabhängig und autonom sein wollen. Wir wollen uns alle selbst retten. Und solche Konzepte wie Demut, Hingabe, Erlösung oder neues Leben in Jesus Christus, die stehen dem diametral gegenüber und sind sehr unangenehm für moderne Menschen. Ich möchte jetzt zum Schluss noch einmal kurz darauf eingehen, was der christliche Glaube eigentlich ist, weil ich kann ja natürlich jetzt diese fünf Gründe für die Unbeliebtheit nicht einfach so stehen lassen. Ich habe auch noch eine Folge geplant über die 10 weit verbreiteten Irrtümer über den christlichen Glauben. Da gehe ich dann nochmal detailliert drauf ein. Aber ich möchte hier nochmal zurückverweisen auf O du Fröhliche und Antwort auf die Hauptpunkte geben, die ich zuletzt genannt habe. Also die Schlüsselstellen in dem Text waren ja Welt ging verloren, Christ ist geboren, freue dich, o Christenheit. Und dann Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Und ich hatte ja gesagt, die Hauptpunkte für die Unbeliebtheit des christlichen Glaubens ist, dass es nichts mit dem eigenen Leben zu tun hat, dass es weltfremder, altmodischer Quatsch und Aberglaube ist und dass der Glaube einem persönlich gar nichts bringt und nichts nützt. Und ja, überleg, man hat das wirklich nichts mit deinem Leben zu tun. Ich dachte das früher auch, aber mittlerweile ist es genau das Gegenteil, weil der Glaube und die Bibel geben ein festes Fundament, das durch nichts ins Wanken gebracht werden kann. Und sie geben Wahrheit und Orientierung in einer Welt, in der beides einfach nicht existiert. Die Welt kann dir keine Wahrheit und Orientierung geben, weil eben in der Welt alles selber alles schwankt und sich verändert und menschengemacht ist. Und nicht nur das, in der Welt ist nicht nur alles schwanken, sondern in der christlichen Sicht ist die Welt ja gefallen. Mit dem Sündenfall ist auch die Welt gefallen. Deswegen heißt es in O du Fröhliche auch, Welt ging verloren. Also die Welt ist verloren. Die Welt kann dir kein Fundament geben, keine Sicherheit geben. Und ich habe in dem Podcast von Tim Keller mal was sehr Schönes gehört. Da hat er gesagt, dass die Bibel eine Art Bedienungsanleitung für meinen Verstand oder für meinen Geist und mein Herz ist. Also ganz im Gegenteil, zu der Idee, dass der christliche Glaube nichts mit dem eigenen Leben zu tun hat, hat er alles mit deinem Leben, alles mit deinem Alltag zu tun. Weil ganz, das würdest du nicht denken, wenn du nur bisher nur vielleicht katholische Gottesdienste besucht hast. Aber die Bibel hat auf alles eine Frage. Du findest auf jede noch so kleine, noch so unbedeutende Frage, findest du Antwort in der Schrift und auch in der Führung durch den Heiligen Geist. Ja, der Heilige Geist, das weißt du ja, der wohnt in dir, wenn du dich bekehrst, wenn du dein Leben Jesus gibst, dann kommt der Heilige Geist in dich, er führt dich, er leitet dich, er macht dich Jesus ähnlicher. Und deswegen könnte auch nichts falscher sein als diese Idee, dass Gott nur für große, nur für wichtige Dinge zuständig ist. Das ist nicht der Fall, sondern Gott ist für alles zuständig, weil er dich liebt und deswegen ja, ist er nicht nur für große Dinge zuständig. Und wenn du dein Leben Jesus gibst, dann bekommst du ein neues Herz, du wirst zu einem neuen Menschen, wie es in Korinther heißt, eine neue Schöpfung im Herrn. Ich zitiere aus 2. Korinther 5, 17, wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ja, und dann wird auch erst klar, wie sehr alle Versuche, dich selbst zu retten, zum Scheitern verurteilt sind, weil du eben nicht über dein Du kannst nicht über dein Menschsein herauskommen, dann bist du immer selbstbezüglich. Die einzige Quelle, um dich zu, ja, um Leitung oder Führung zu bekommen, bist ja du selbst oder ja die Welt. Aber du reagierst ja immer nur auf das, was du selber hast. Du bist immer auf dieser horizontalen Ebene, aber du kommst nie in die vertikale Ebene. Und die vertikale Ebene kann dir eben nur Gott geben. Und wenn ich jetzt daran denke, wie ich noch vor 2 Jahren war, ich habe neulich noch so alte Videos gesehen, die meine Tochter, haben wir irgendwas zusammengeschaut. Ja, genau, wie ich sie gebadet habe als Baby und wie ich da war. Und mich haben wirklich kalte Schauer so ein bisschen überlaufen, weil ich habe mich in dieser Person gar nicht wiedergefunden. Und das, wovon ich spreche, dieses neue Herz, die neue Schöpfung, das ist eben erst durch Jesus möglich, dadurch, dass er die Trennung zwischen Gott und den Menschen überwunden hat mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung. Und deswegen heißt es auch in dem Lied, O du Fröhliche, Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Das kannst du auch in den Folgen nachhören, 4 und 7, warum bist du sündhaft, und 10 und 12, Gott ja, aber wozu Jesus, da gehe ich noch näher darauf ein. Und ja, wenn du nicht Gott anbetest, dann betest du eben etwas anderes an, weil jeder hat einen Götzen. Und diese Leere, die du in deinem Herzen hast, die füllt Gott. Und dann hat endlich all das rastlose Streben und Suchen ein Ende. Und der Glauben schenkt dir einen Frieden und eine Freiheit, wie die Welt sie dir nicht geben kann. Wie in Johannes steht, 14, 27, ich zitiere nach der neuen Genfer Übersetzung, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Du siehst, das ist so viel mehr, was da passiert, als was man normalerweise mitbekommt, wenn man irgendwann mal im Jahr dann in die katholische oder evangelische Kirche geht und da einen dieser etwas altbackenen Gottesdienste mit anschaut und gar nicht weiß, ja, was hat das jetzt mit mir zu tun? Aber so ist der christliche Glaube eigentlich nicht, sondern eigentlich ist es so, dass er dich transformiert und dass er dein ganzes Leben ändert, sodass dass du nicht mehr suchen musst, dass du angekommen bist und dass du eine Führung hast, auf die du dich verlassen kannst, weil, wie gesagt, weil Gott dich liebt und weil er dich geschaffen hat, genauso wie du bist, weil er dich liebt, so wie du bist, und dich aber auch zu sehr liebt, um dich so zu lassen, wie du bist. Und deswegen, und wenn du seiner Führung vertraust, dann wirst du eben zu der Person, zu der er dich machen will, wie er dich gemeint hat. Und dann musst du dich nicht nur auf dich selbst verlassen oder auf irgendwelche Dinge aus der Welt, die dir scheinbare Führung versprechen, aber dann eigentlich doch nur dazu führen, dass du dich im Kreis drehst oder dass du um dich selbst kreist. Und deswegen mache ich auch diesen Podcast. Ich möchte mit diesen alten falschen Vorurteilen über den christlichen Glauben aufräumen und eben deutlich machen, dass wofür du den christlichen Glauben hältst und wofür du auch Gott und Jesus natürlich dann dementsprechend hältst, das ist er nicht und das sind sie nicht. Und um zu erzählen, um Zeugnis abzulegen davon, was der christliche Glaube eigentlich ist, worum es eigentlich geht und was das mit dir macht, wenn du dich öffnest. Ich hoffe, ja, wenn du noch nicht gläubig bist, dass du dein Herz ein bisschen öffnen kannst. Ich bete dafür, dass du das kannst. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann empfehle ihn gerne weiter an Menschen, die das auch brauchen, die Jesus brauchen, die Gott brauchen. Und wenn du mich unterstützen möchtest in meiner Arbeit, kannst du gerne spenden. Wie gesagt, du findest alle Hinweise dazu auf www.mehr-himmel.de oder einfach in den Shownotes. Und jetzt danke ich dir ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche dir eine frohe und gesegnete Weihnachtszeit, wenn du das noch vor Weihnachten hörst. Und alles Gute, bis zum nächsten Mal, deine Marion.